Eine Frage, ist jemand froh um Hochdeutsch? Ja, okay. Letzten Sonntag war ja das Thema Wasser und Trinken und die Deko ist selbstredend. Ich möchte dem Deko-Team danken, das ist ja das Jahreslos. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und wer jetzt Bedenken hat, dass es überläuft nicht. Es hat dann noch mehr. Ich denke, das schauen wir dann nächsten Sonntag mal noch an, was diese Seite ist der Deko. Das hat alles auch seine Bedeutung, ist im Kopf von Sophia entstanden und dann vom Deko-Team verwirklicht worden. Vielen Dank. Ich finde es schön, dass wir auch etwas fürs ganze Gemüt, auch fürs Auge haben im Gottesdienst. Ja, letzten Sonntag ging es ums Trinken und heute geht es ums Essen. Genau, es geht ums Essen. Das Essen ist ja gerade in der Weihnachtszeit ein ganz wichtiges Element. Das wissen wir ja. Die einen haben dann nachher das Problem mit wie das Gewicht wieder runtergeht und so. Aber ich denke noch etwas anderes. Es ist einfach wichtig, dass man auch mit Menschen, die man liebt, auch zusammen am Tisch sitzt und zusammen isst, oder? Aber es wird kompliziert. Was das in den letzten Jahren mit dem Familienessen kompliziert wurde. Der Sohn verträgt keine Laktose, seine Freundin ist streng vegan, der Neffe kann keinen Zucker vertragen, auch nicht die Prise im Salz, der andere liebt das nicht und das kennt ihr auch wahrscheinlich, oder? Also am besten bringt jetzt langsam jeder seinen eigenen Food mit. Dann ist es am einfachsten, sonst ist das für die Hausfrau wirklich ein unheimliches Programm. Wenn wir in die Zeit zurückblenden der ersten Christen, damals musste das Essen auch es war unheimlich wichtig, aber ich sage euch, das war auch furchtbar kompliziert. Die einen, die haben kein Schweinefleisch gegessen, die einen haben einfach alles gegessen, was auf den Tisch kam. Die anderen essen kein Schweinefleisch, die ganz strengen Juden essen streng koscher. Dann essen die einen kein Fleisch, weil es gerade in den griechischen Gebieten, in den griechischen Städten, wurde ja viel Fleisch im Götzentempel geopfert. Und dort wurde mit dem Fleisch eben die Opfergaben gebracht. Und es gab immer zu viel. Und der Rest wurde dann auf dem Markt verkauft. Und auf dem Markt wusste man nicht, habe ich jetzt Götzenfleisch oder habe ich normales Fleisch gekauft und wurde es auch richtig geschlachtet. Und die einen haben dann ganz auf Fleisch verzichtet. Einfach aus diesem Problem heraus. Wir lesen im 1. Korinther 10 vom Gemeindeessen. Ich vermute, damals war ein Gemeindeessen ein Albtraum. Im 1. Korinther 10 lesen wir, dass tatsächlich jeder sein eigenes Essen mitgebracht hat. Möglicherweise war es genau deshalb, weil sowieso, das war so kompliziert, wenn man etwas gemeinsam kocht, weil jeder eine andere Gewohnheit hat, was er isst und was er nicht isst. Und dort steht, dass dann jeder sein eigenes Essen vorwegnimmt. Wahrscheinlich hat man da die Einmischung vermieden, aber das Problem war, die einen, die hatten dann sehr viel, die haben geschlemmt und waren sogar betrunken, steht dort, und die anderen hatten immer noch einen leeren Magen. Wahrscheinlich die Sklaven, die da nichts hatten. Sie haben zwar die Einmischung vermieden, aber sie haben die Liebe verletzt. Das hat dann Paulus sehr, sehr deutlich auch ihnen gesagt. Eigentlich war ja die ganze Geschichte mit dem Essen im Apostelkonzil in der Apostelgeschichte 15 war ja eigentlich geregelt. Dort war es so, dass Paulus und Barnabas von der ersten Missionsreise zurückkamen. Und dort versammelten sie sich, erzählten, was Gott alles getan hat unter den nichtjüdischen Völkern, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und dann kamen einige von der strengeren Sorte der Pharisäer und sagten, aber diese Menschen müssen jetzt auch beschnitten werden und sie müssen das Gesetz Mose halten. Und dann gab es einen langen Streit, das steht alles also in Apostelgeschichte 15. Und dann nach dem langen Streit steht Petrus auf und erzählt, was er erlebt hat. Und er braucht ja etwas Nachhilfstunden. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Petrus. Als er auf dem Dach war und diese Vision hatte mit dem Tuch, mit all den unreinen Tieren. Und Petrus sagt, nein, Herr, ich habe noch nie sowas Verrücktes gegessen oder sowas Unreines. Und Gott sagt, was ich für rein erkläre, erkläre du nicht für unrein. Und er geht ja dann nachher zum Cornelius, zu diesen Römern, und die kommen zum Glauben. Und das ist eigentlich der Anfang der neutestamentlich nicht-jüdischen Gemeinde. Und das war ja ganz schwierig mit dem jüdischen Gesetz und mit denen, die nicht mit dem jüdischen Gesetz vertraut waren. Wie können die einigermaßen zusammenleben? Und dann haben sie ja beschlossen in Apostelgeschichte 15, und diesen Beschluss möchte ich hier euch nicht vorenthalten, ich lese es mal aus dieser Übersetzung, der Heilige Geist selbst und auch wir haben beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weiteren Lasten aufzuerlegen. Esst nichts, was den Götzen geopfert wurde, unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Wenn ihr euch von diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richtig. Und nun lebt wohl. Paulus und Barnabas zusammen mit einer Delegation von Jerusalem sind nach Antiochia gegangen, haben diesen Brief übergeben und die Leute, die zum Glauben kamen, die nicht aus jüdischem Hintergrund waren, sondern aus heidnischem Hintergrund, die waren begeistert. So schön. Jetzt können wir ganz normal mit den anderen zusammenleben. Wir sind auch gleichberechtigte Christen. Das war ein Riesengeschenk. Dass die Reinheitsgebote vom Alten Testament aufgehoben waren, das hat ja schon Jesus angefangen zu betonen. Ja, in Markus 7, lesen wir, dass die Pharisäer sahen, dass die Jünger von Jesus aßen, ohne vorher die Hände zu waschen. Mindestens nicht so nach dem rituellen Schema. Und die haben dann reklamiert, wie kannst du es zulassen, dass deine Jünger essen, ohne sich die Hände zu waschen? Das ist schließlich schon im Gesetz verankert und die Juden haben dann neben dem mosaischen Gesetz noch die, glaube ich, Mishnah heißt sie, diese Gesetze entworfen, die dann alles noch genauer geregelt haben, wie genau man die Hände waschen muss und so. Und es steht hier nämlich, dass die Pharisäer immer vorher die Hände gewaschen haben, auch wenn sie vom Markt gekommen sind, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. Also sie reinigen die Becher, die Krüge, die Kupfergefäße, die Sitzpolster sogar, das war ihnen ganz wichtig, all diese Reinigungen. Und Jesus hat da eine ganz starke Antwort gegeben. Nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, kann ihn unrein machen. Das ist sehr revolutionär. Sehr revolutionär. Nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein. Also das heißt, es gelangt ja nicht in sein Herz, es geht in das Herz. Also das, was wir zu uns nehmen, macht nicht unser Herz unrein. Es geht ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärt Jesus auch, dass alle Speisen rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus. Und das macht den Menschen unrein. Das ist revolutionär. Da hat Jesus schon vorgespurt für die neutestamentliche Gemeinde. Natürlich, die ganzen Hygienevorschriften im Alten Testament, die sind sehr wichtig. Letzte Woche hat ja hier im Altersheim der Norovirus grassiert und das ist ein Riesenstress fürs Personal. Gell? Da muss man viel mehr putzen, weil der blöde Norovirus, der reagiert nicht auf die normalen Desinfektionsmittel. Und der Kerl kann etwa 3-4 Tage auf einer Türklinke überleben. Normale Viren sterben nach ein paar Stunden. Und der überlebt. Und da muss man putzen wie verrückt und muss Hygienevorschriften, muss sich immer die Hände waschen. Das ist so kompliziert. Natürlich ist es gut, die ganzen Hygienevorschriften im Alten Testament, die sind hilfreich. Nicht alles, was wir zu uns nehmen, tut unserem Körper gut. Wir konsumieren viele Dinge, die uns krank machen. Aber was klar ist, das betrifft unseren Leib und nicht unseren Geist. Und das ist der große Unterschied. Der Leib ist nicht unwichtig. Im Neuen Testament steht, dass er der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und deshalb ist es nicht falsch, wenn wir darauf achten, was wir alles da hineinlassen. Ja, nicht nur da, auch da und da, oder? Das, was wir da und da hineinlassen, macht das Herz mehr, belastet das Herz mehr. Genau. Aber mit dem Essen können wir nicht beeinflussen, ob wir Gott mehr oder weniger gefallen. Das ist neutestamentlich ganz klar. Also mach aus deinem Gesundheitstick keine Religion. Mach aus deinen Essgewohnheiten oder was auch immer, mach keine Religion draus. Das Entscheidende ist ja, wie funktioniert das Zusammenleben? Und Paulus braucht im Römerbrief ein ganzes Kapitel. Ich habe mich entschlossen, jetzt im Januar, Februar noch den Römerbrief abzuschließen. Wir sind nämlich bei Römer 13 stehen geblieben letztes Jahr. Und jetzt kommt noch Römer 14 und 15. Und Römer 14 ist ein ganzes Kapitel über dieses Thema. Und heute nehmen wir mal den ersten Teil durch. Ich lese: Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Also es geht hier um Meinungen, um persönliche Überzeugungen, vor allem eben im Zusammenhang mit Essgewohnheiten. Und das ist, ja, es ist eine große Herausforderung. Wie gehen wir um mit unseren eigenen Einstellungen? Was darf ich als Christ und was darf der andere? Darum geht es. Es geht heute um die eine Seite wegen den Vorurteilen, die andere Seite kommt dann später in einer anderen Predigt. Ja, die Frage ist natürlich schon, darf ich Blutwurst essen als Christ? Wenn es steht, wir sollen uns vom Blut enthalten. Darf ich mal eine rauchen als Christ? Darf ich einen Schluck Alkohol trinken oder nicht? Ja, da gehen die Meinungen weit auseinander, auch in der Christenheit. Es gibt ja da die ganz besondere Geschichte, wo ein Pastor gewechselt hat vom Aargau nach Schaffhausen. Im Aargau war es klar, da hat es viele Tabakbauern. Da war Stumpenrauchen normal, auch in der Gemeinde, oder? Aber Alkohol, das, ein Christ, wenn jemand einen Schluck Alkohol trinkt, dann wird ihm das Christsein abgesprochen. Dann kam er nach Schaffhausen, da waren all die Weinbauern, da war es genau umgekehrt, oder? Ja, offenbar ist das mit dem Essen für Jesus nicht so ein Problem. Die Frage ist einfach, wie können wir anständig zusammen leben und zusammen auskommen und auch zusammen essen? Zum Glück ist das bei uns nicht ganz so schlimm, aber damals war das eine Riesenherausforderung, wie ich schon sagte. Wir sind im Kern böse. Das hat Jesus gesagt. Das Problem ist, dass wir alles rauslassen, dass wir einander verachten und verurteilen. Verachten und richten, das sind die beiden Wörter, die hier im Zentrum stehen. Merkt ihr, das ist genau das Gegenteil von Achtung und Liebe. Eigentlich das, was in der Bibel steht, die beiden Beine, die beiden Säulen vom Zusammenleben, Liebe und Achtung und Respekt, auch in der Ehe, aber auch allgemein, und das ist genau das Gegenteil. Richten ist Lieblosigkeit und Verachten ist das Gegenteil von Achtung, selbstverständlich. Ja, wer von euch liebt es, verachtet zu werden? Wer von euch liebt es, abgeurteilt zu werden? Mal Hand hoch. Ja, wohl niemand, oder? Und doch tun wir es. Wir mögen es gar nicht, wenn es uns passiert, aber umgekehrt sind wir unheimlich schnell. Warum machen wir das, was wir selber hassen? Es ist so eine hilflose, kindische Reaktion auf eine Bedrohung. Zum einen ist vielleicht unsere Freiheit bedroht. Der, der alles darf, von sich aus gesehen, oder? Und wenn der andere das nicht darf, dann bedroht das die Freiheit. Puh, Hilfe, das darf ich dann auch nicht mehr. Ich will frei sein. Oder umgekehrt, ist der Halt bedroht, die Regel. Ich habe klare Regeln, was ich gehört, und der andere, der nimmt sich's einfach raus, das zu übertreten, und das ist dann schon eine ziemliche Gefahr. Paulus nennt die Leute, die vorsichtig sind, schwach im Glauben. Ist da eigentlich noch ein spannender Aspekt. Oft sind das ja die treuen Seelen, die alles richtig machen wollen, die wirklich konsequent sein wollen und ja keine Fehler machen wollen. Er nennt sie schwach, aber er nimmt die Gefahr auch ernst, nämlich diese Schwachen treten manchmal sehr, sehr stark auf mit ihren Geboten und Verboten, die sie anderen dann vorschreiben. Die eigene Vorsicht wird zum Gesetz. Wir brauchen Regeln. Ich habe auch viele Regeln. Und Regeln sind hilfreich. Zum Beispiel, ich putze in der Regel am Freitagmorgen die Treppenhäuser in meinem Hauswartjob. Das hilft mir, dass ich nicht jede Woche überlegen muss, wann schreibe ich das in die Agenda. Ich habe einfach einen Rhythmus. Regeln sind sehr hilfreich. Wir halten unsere Gebetszeit immer nach dem Frühstück. Das ist einfach eine Regel. Dann müssen wir nicht immer diskutieren. Es ist einfach klar. Es ist viel einfacher, wenn man gewisse Regeln hat. Oder wir essen immer etwa zur gleichen Zeit. Das ist der Vorteil, dass nicht Margret die ganze Zeit anrufen muss, wann kommst du endlich? Das Essen steht schon auf dem Tisch. Regeln können einfach hilfreich sein. Wir essen, ja, uns reicht einmal im Tag Fleisch. Und das braucht es nicht mal jeden Tag. Wir versuchen auch, wenn möglich, lokale Produkte zu kaufen. Ich kaufe jetzt nicht unbedingt den Wein von Südafrika wegen den Transportwegen. Das sind so einfach Regeln, versteht ihr? Aber das gilt für mich. Oder ich verzichte aufs Rauchen. Ich finde es auch grusig. Ich muss jede Woche Aschenbecher leeren. Eigentlich müssten immer die Raucher die Aschenbecher leeren. Warum müssen das immer die Nichtraucher? Ja, Regeln. Regeln sind nicht falsch. Sie geben Halt. Auch Jesus hat die Gewohnheiten. Zweimal steht, er ging in seiner Gewohnheit in die Synagoge, steht, oder er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Also auch Jesus hatte seine Gewohnheiten, seinen Lebensrhythmus. Gewohnheiten sind nicht schlecht. Aber da kommt das Problem, ich habe meine Regeln und was ich darf und was ich nicht darf. Und da, was ich darf und was ich nicht darf, das, jetzt macht der andere das. Das haben wir schon als Kind erlebt. Da hat doch das jüngere Geschwister, darf mit der Gotte vor der Weihnacht nach Zürich zum Einkaufsbummel. Und meine Eltern haben für mich so ein blödes Gotti ausgesucht, dass das nicht macht und ich darf das nicht. Und wenn der das nicht darf, dann... Oder wenn der das darf, dann darf ich das auch. Oder was der andere nicht, was ich nicht darf, das darf doch der andere auch nicht. Ich erlebe das auch in meinem Hauswartjob. Es ist so eine Sache mit dem Parkieren. Wir haben wenig Besucherparkplätze. Und dann ist die Regel, wenn man etwas ausladen will, darf man das Auto aufs Trottoir stellen in der Überbauung. Aber so für kurz. Und dann gibt es die Leute, die stellen das Auto ganz kurz ab, aber sie bleiben ganz lang da, über Nacht, oder? Und dann gibt es die, die reklamieren und sagen, oh, jetzt musst du da wieder einen Zettel hinmachen, der hat wieder die ganze Nacht dort parkiert. Ah, Mensch, ich merke, es gibt zwei Verhaltensweisen, die ich hasse. Das sind die einen, die immer reklamieren wegen jeder Kleinigkeit, und die anderen, die meinen, für mich gelten Regeln, oder die sich immer herausnehmen, ich darf mehr als alle anderen. Diese beiden, die machen das Zusammenleben so schwierig. Diese beiden Typen. Und ich stehe dann immer zwischendrin als Hauswart. Das ist ein ganz super Job von daher. Ja, wenn ich den anderen verurteile, sage, was der andere nicht darf, dann mache ich mich zum Richter. Ich weiß, was für den anderen richtig ist. Ich bin quasi sein Herr. Paulus sagt da ganz entschieden nein. Es geht dann noch weiter. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest oder verurteilst? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Das ist ein sehr radikales Wort. Ein sehr radikales Wort. Wir sind nicht berechtigt, dem anderen Vorschriften zu machen, wie er, was er zu essen hat, wie er sich zu ernähren hat oder auch in anderen Bereichen. Wir sind da nicht von uns her berechtigt. Wir sind nicht der Herr. Ob ein Raucher noch Christ sein kann, das entscheiden nicht wir. Das entscheidet Jesus. Und er steht vor dem Herrn und der Herr kann ihn aufrechthalten. Da müssen wir nicht urteilen und nicht verurteilen. Ob ein Vegan-Freak nun wirklich die Bekehrung richtig verstanden hat, muss ich nicht beurteilen. Ich hoffe einfach, dass er nicht so eine Religion draus macht, das wichtiger wird als Jesus. Aber dann hat er ein Problem mit Jesus. Ist nicht mein Problem in dem Sinn. Wir, das steht hier ganz radikal, dass wir einander nicht richten. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Der andere ist nicht mein Knecht. Ihr seid nicht meine Knechte, wo ich euch sagen darf, was ihr zu essen habt und wie er euch zu verhalten hat, das sagt der Herr. Der Herr sagt es und sein Wort sagt es. Und deshalb stehen wir vor ihm und nicht voreinander. Und das ist so radikal, wie Paulus das ausdrückt. Entscheidend ist Jesus allein, aber am Schluss, mir gefällt auch diese Zuversicht. Paulus ist hier nicht ängstlich und sagt, ja, das ist schon heikel. Wer da Götzenopferfleisch isst, an anderer Stelle regelt er das und rede klar darüber, wo das Problem dahinter steckt. Da wollen wir uns vielleicht am Donnerstag im Bibelgespräch noch etwas mehr vertiefen. Aber hier sagt er einfach klar, es ist nicht eure Sache, den anderen da zu verurteilen, wie er lebt, sondern der steht selber vor seinem Herrn. Und dann sagt er nicht, und der Herr wird ihn aburteilen und verurteilen, sondern es steht, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Ist das nicht gut? Wir dürfen füreinander beten, wir dürfen einander unterstützen, wir dürfen einander auch da mal auf Gottes Wort hinweisen, klar, aber wir haben nicht das Recht, den anderen zu beurteilen, ob er jetzt ein echter Christ ist oder nicht. Das macht unser Herr. Amen. Ja, danke, Jesus, dass du uns hältst. Wo wäre ich, wenn nicht du mich halten würdest? Und ich danke dir, dass nichts und niemand mich aus deiner Hand reißen kann. Du weißt, dass ich von Herzen dir gefallen möchte, so leben möchte, dass du dich nicht schämen musst über mich, dass ich dir Ehre mache. Und ich danke dir, Jesus, dass du mich bis dahin durchgetragen und immer wieder liebevoll korrigiert hast, durch dein Wort, auch durch Geschwister. Und hilf uns im Umgang miteinander, einfach liebevoll weise zu sein, dass wir einander nicht verurteilen, sondern dass wir wirklich einander fördern und tragen. Amen.